Herzlich willkommen in der Lösekirche München. Sie haben eine Gottesdienstaufnahme vom 19. Juli 2009. Das Thema der Predigt lautet Glaubenserziehung. Es spricht Prof. Friedmann Burkhardt.
Entfernt von uns ist der Besuch in unserem Gottesdienst. Seine Tochter ist 25, 26 Jahre alt, kommt ab und zu mal sporadisch in den Gottesdienst, wenn ihre Familie hier zu Besuch ist. Den Vater kenne ich und so meint er am Ausgang zu mir, können Sie als Pastor nicht mal was tun? Diese Jungen brauchen einen Anstoß. Eltern können nichts machen. Da ist die Gemeinde gefragt, Sie als Pastor, machen Sie doch mal was. Sie soll doch Kirchenglied werden. Diese Episode, die ich immer wieder erlebt habe, so und ähnlich, zeigt zweierlei. Erstens, viele Eltern, Großeltern, Paten, Verwandte treten die christliche Erziehung an die Gemeinde ab. Sie denken, auf alle Fälle dann, wenn was schief läuft, das ist die Sache vom Pastor, das ist die Sache von der Gemeinde, das ist die Sache von irgendwelchen Gemeindeprogrammen. Und zweitens, sehr viele junge Leute, bis so 45, 50, viele Leute bis in diese Generation haben in unserer Kirche den Bezug zum Glauben ihrer Eltern und Großeltern verloren. Viele Leute bis zur mittleren Generation, die in unseren Kirchenbüchern stehen, haben faktisch den Bezug zum Glauben ihrer Eltern und Großeltern verloren. Im ersten Teil der Bibel, dem Alten Testament, gibt es die sogenannten Königsbücher. Die Königsbücher berichten die Geschichte Israels ab König Salomo. Israel ist politisch eine Großmacht. Wirtschaftlich geht es gut, die Leute haben Zeit und Geld für Schönheitspflege, für Körperkult, für feuchtfröhliche Partys, luxuriöses Wohnen. Man weiß auch die religiösen Feste so zu feiern, dass sie einem wirklich so den ultimativen Kick geben. Der Sinn ist den meisten unverständlich. Allerdings geht auf diese Weise der jüngeren Generation der Bezug zum Glauben ihrer Mütter und Väter verloren. Glaube ist nur noch Tradition. Eines schönen Tages macht man im Jerusalemer Tempel eine sensationelle Entdeckung. Ein Buch mit Mose-Reden wird gefunden. Im Kern dieses Buches ist es die Wiederholung des 2., 3. und 4. Mose-Buches. Dieses Buch führt zu einer grundlegenden Reform des geistlichen Lebens in Israel. Später ordnet man dieses 2. Gesetzbuch, wir kennen es auch unter dem Namen Deuteronomium, in die Geschichtsbücher ein als 5. Buch Mose. Ein Hauptanliegen dieses 5. Mose-Buches ist die Glaubensbeziehung, die Glaubenserziehung. Und daraus lese ich uns einen kurzen Abschnitt, ich habe es auch abgezogen, dass ihn jeder vor sich hat. Diesen Abschnitt möchte ich uns vorlesen. Dies sind die Gesetze und Gebote und Rechte, die der Herr, euer Gott, geboten hat, dass ihr sie lernen und tun sollt, in dem Lande, in das ihr zieht, es einzunehmen, damit du dein Leben lang den Herrn, deinen Gott, fürchtest und all seine Rechte und Gebote hältst, die ich dir gebiete, du und deine Kinder und deine Kindeskinder, auf dass du lange lebest. Israel, du sollst es hören und festhalten, dass du es tust, auf dass dir's wohlgehe und du groß an Zahl werdest, wie der Herr, der Gott eurer Väter, dir zugesagt hat, in dem Lande, darin Milch und Honig fließt. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein, und du sollst den Herrn, deinen Gott, liebhaben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du zu Herzen nehmen und sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Hause sitzt oder unterwegs bist, wenn du dich niederlegst oder aufstehst. Hier geht es also um Glaubenserziehung, die Weitergabe des Glaubens an die nachfolgende Generation. Um Glaubenserziehung soll es heute gehen. Glaube fängt zu Hause an. Das ist das Thema, mit dem wir gerade unterwegs sind. Und heute Glaubenserziehung. Wie lerne ich in der Familie von Gott oder von Jesus reden? Wie lerne ich mit ihm rechnen? Um diese Frage zu beantworten, möchte ich das Wort Glaubenserziehung mit uns etwas buchstabieren. Ich habe nicht alle Buchstaben genommen, sonst würden wir vielleicht noch in 2 Stunden da sitzen. Aber einige sollen mal genügen. Das erste A wie Aufgabe. Aufgabe. Ein Kind ist zur Welt gekommen. Ich besuche die junge Familie wegen der Taufe. Sie haben wenig Kontakt zur Gemeinde. Im Taufgespräch geht es auch um Glaubenserziehung. Da gibt es eine 7-jährige Tochter und ich frage, möchte die Tochter nicht mal, wollt ihr sie nicht mal in die Jungschar schicken oder in die Kinderstunde? Und der Vater erklärt mir, wissen Sie, Herr Pastor, dass wir zur Kirche gehören, das ist unsere, ganz mit erhobener Stimme, ist unsere persönliche Entscheidung. Die Kinder sollen selbst entscheiden. Sie können unsere Tochter gern fragen, ob sie Lust hat, aber anhalten werden wir sie dazu nicht. Das ist gegen unsere Erziehungsprinzipien. Wir überlassen das ihr. Die Bibel hat andere Prinzipien. Sie misst Eltern eine aktive Rolle in der Glaubenserziehung bei. Im Blick auf ihre Glaubensgrundsätze sagt die Bibel, die sind die Gesetze und Gebote und Rechte, die Gott geboten hat, dass ihr sie lernen und tun sollt. Wir müssen hier lernen und tun unterstreichen. Darum geht es, Gottes Willen zu lernen und zu tun. Lernen und tun passieren nicht von selbst. Wir müssen unseren Kindern dazu helfen. Wie wir beitragen müssen, dass sie einfach die Vision, die uns für unser Leben trägt, verstehen. Die Worte lernen und tun erinnern an den Missionsbefehl. Jesus beauftragt seine Freunde, geht hin, macht zu Jüngern alle Völker, tauft sie und lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und wenn wir die Aufgabe haben, die Menschen bis ans Ende der Erde mit der frohen Botschaft vertraut zu machen, müssen wir dann nicht bei den eigenen Kindern anfangen? Wie können wir da sagen, ich verhalte mich neutral, das Kind soll selber auf den Trichter kommen? Als mir als noch jungen Pastor Eltern erklärten, sie überließen es ihren Kindern, inwieweit sie den Glauben kennenlernen wollen oder nicht, sagte mir damals der gesunde Menschenverstand, unsere Kinder waren noch ganz klein, aber der gesunde Menschenverstand sagte mir, dieser Erziehungsgrundsatz ist unsinnig. Ob es sich um christliche Glaubensinhalte handelt oder um andere Inhalte der Erziehung, die für mich wichtig sind. Die Welt ist klein, unsere Kirche ist noch kleiner und deshalb läuft man sich halt immer wieder über den Weg und ich komme mit Leuten in Kontakt und merke, was aus den Kindern und Familien geworden ist. Auch die Früchte überzeugen mich nicht. Glaubenserziehung ist eine Aufgabe, eine aktive Aufgabe. Glaubenserziehung nach dem Lustprinzip mit dem Feigenblatt der Neutralität getarnt, misslingt. Woran liegt das? Dazu ein 2. Buchstabe, L wie Langzeitvision. L wie Langzeitvision. In der Zeit von König Salomo, so etwa 1000 vor Christus, bildete Israel mittlerweile ein modernes Staatswesen. Der Wohlstand machte den Einzelnen unabhängig von der Sippschaft, der Großfamilie. Man konnte es sich leisten, in sehr kleinen Familien zu leben. Das primitive Nomadendasein in der Großfamilie mit Opa, Oma und allem, was dazugehört, war längst überwunden. In diesen Blütejahren unter Salomo begann man sich an die Ursprünge zu erinnern und fasste die Erinnerungen in den sogenannten Vätergeschichten der Genesis zusammen. Diese Vätergeschichten berichten von einer einzigen großen Familie über drei Generationen hinweg. Mit den Erzählungen von Sarah, Hagar und Abraham oder Rebekka und Isaak oder Lea, Rahel und Jakob bekennt sich ein aufgeklärtes Staatswesen zu seiner nomadischen, scheinbar primitiven Herkunft. Warum? Indem die Gelehrten in Israel damals, wo sie es nicht mehr notwendig hatten, eine Familiengeschichte zum Vorwort ihrer Volksgeschichte machen, sehen sie in der Familie eine ganz oder die ganz grundlegende Bedeutung für alle anderen Gemeinschaftsformen. Basis jeder menschlichen Gemeinschaft, von der primitivsten bis zur kompliziertesten, ist die Familie. Alle Gemeinschaftsformen greifen auf Elemente des Familienlebens zurück. Ob in deiner Firma oder sonst wo. Aber das, was eine Gruppe von Menschen fruchtbar lebendig erhält, sind Momente des Familienlebens. Biblischer Glaube sieht die Familie als Grundmuster aller menschlichen Beziehungen. Etwa 400 Jahre später wird jenes Gesetzbuch mit Mose-Reden im Tempel aufgefunden. Das Buch, dem unser Predigttext entstammt. Dieses Buch betont die grundlegende Bedeutung der Familie für die Glaubenserziehung. Es stellt die Glaubenserziehung in einen lebenslangen, umfassenden Horizont, wenn es im zweiten Satz heißt, das alles passiert, damit du dein Leben lang den Herrn fürchtest und alle seine Rechte und Gebote hältst, du und deine Kinder und deine Kindeskinder. Hier müssen wir dein Leben lang unterstreichen und du, deine Kinder und deine Kindeskinder. Auch wieder einfach eine Erfahrung, jetzt abstrahiert, aber wirklich schon x-mal erlebt, eine vielleicht 68, 70-jährige Frau verstirbt, es ist Beerdigung, beim anschließenden Zusammensein sind Kinder, Enkel, Urenkel alle versammelt. Die eine Tochter kommt, vielleicht 35, 40, kommt mit ihrem Leben seit 5 Jahren gar nicht mehr klar. Ein Sohn lebt im Ausland und hat keine Verbindung zur Familie. Es war ganz kompliziert, ihn zu erreichen und auf den heutigen Tag herzubringen. Der Jüngste ist geschieden, ein anderer hat gerade eine Ausbildung abgeschlossen und so weiter. Und wie ich mit dem trauernden Ehemann spreche und er mir diese Verhältnisse im Einzelnen schildert und auch sehr unsicher ist in dieser Rolle, plötzlich ist er mit seiner Großfamilie konfrontiert, da sagt er, kirchlich ist niemand geworden, Herr Pastor. Schade eigentlich. Und plötzlich steht die Frage im Raum, Familie, was ist das eigentlich? Und dann merke ich, dass der Mann keinerlei positive Vision hat fürs Ganze einer Familie. Jeder lebt nur für sich, aber das reicht nicht, um den Glauben oder jetzt mal ganz unabhängig von der Bibel, um das der nachfolgenden Generation weiterzugeben, was ich als wichtig am Leben erfahren habe. Glaubenserziehung ist eine Lebensaufgabe und braucht eine Langzeitvision. Wenn du Glaubenserziehung als eine Aufgabe an deinen Kindern genauso wie an Enkeln oder Urenkeln begreifst, an Nichten, Neffen oder an Patenkindern, an Minderjährigen ganz genau gleich wie an erwachsenen Kindern, dann hast du eine Vision, die auch dann trägt, wenn die momentane Situation keinen Sinn macht. Dazu S wie Sinn. Der erste abgeschlossene Satz unseres kleinen Predigttextes gipfelt in der Aussage, dass die Bereitschaft zur Glaubenserziehung ein gutes Leben beschert. Sinn der Glaubenserziehung ist, so heißt es, dass du lange lebst. Freude an einem langen Leben wünschen sich die meisten. Die meisten haben den Wunsch, Freude an einem langen Leben zu genießen. Aus Gesprächen mit älteren Leuten, insbesondere auch in der Zeit, wo ich die paar Jahre im Seniorenzentrum war, war ja vorher auf meiner ersten Stelle oder auf meiner vorhergehenden Stelle auch schon in Wüstenrot und hatte eine halbe Beauftragung in einem Seniorenzentrum und mit einer großen Gemeinde von Älteren. All diese Erfahrungen, von denen weiß ich, die Wirklichkeit sieht komplett anders aus, obwohl sich's jeder anders wünscht. Vielen rauben Streit und Enttäuschungen in der Familie die Freude im Alter. Manche fühlen sich dann im Alter als Versager, weil ihre Rechnung der Erziehung nicht aufgegangen ist. Sie haben investiert und jetzt stehen sie wie vor einem Bankrott. Die Kinder haben einen anderen Weg eingeschlagen. Als gläubiger Mensch weißt du, wie du mit Not und Enttäuschungen umgehen kannst. Jesus sagt, liebt eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen, segnet die euch verfluchen, bittet für die, die euch beleidigen. Und diese Aufforderung gilt auch für unsere Familien, auch für die Zusammenhänge, wo wir so leben und wo wir merken, da ist vieles außer Rand und Band. Und wenn du den Eindruck hast, das packe ich nicht, dass ich da noch mal ein gutes Bild entwickle, wie das noch einmal ins Lot kommen soll, dann sagt Gott, rufe mich an in der Not, dann will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Auf diese Weise kannst du die Aufgabe der Glaubenserziehung in deiner Familie bis ins Alter wahrnehmen. Du kannst für alle, die zu deiner Familie gehören, kannst du beten. Du kannst für sie beten, wenn du sie nicht verstehst oder wenn sie dich schwer enttäuscht haben. Du kannst um Mut beten, beim anderen noch einmal einen Anlauf zu unternehmen für eine Versöhnung. Du kannst um Weisheit bitten, wie du einen Brief oder eine E-Mail formulieren sollst. Mit Gottes Hilfe kannst du die Aufgabe der Glaubenserziehung tragen und dir so Freude und Zuversicht bis ins hohe Alter erhalten, bewahren. Weil du merkst, ich brauche die Belastungen nicht allein zu schultern. Aber wie komme ich dahin? Da ist ein ganz wichtiger Punkt, H wie hören. H wie hören. Zweimal ist in unserem kleinen Textabschnitt von hören die Rede. Israel, du sollst es hören. Höre Israel. Hören ist hier leider verbunden mit diesem ungeliebten Wort gehorchen. Das ist wichtig, weil sich Glaube für viele nämlich im Denken erschöpft. Hören meint hier, dass dem Gehörten auch entsprochen wird, dass das Gehörte auch Beine kriegt und dass es umgesetzt wird in Taten. Es geht um geistlichen Gehorsam. Das ist ein kompliziertes Thema für uns. Das ist auch ein kompliziertes Thema für eine Welt, wo, ich sage mal, der Wohlstand uns gar nicht nötigt, dass wir in Bewegung kommen müssen. Unsere westliche Gesellschaft besteht zunehmend aus eher depressiv gestimmten Menschen. Und das kommt mit daher, weil der Wohlstand uns nicht zwingt, dass wir tätig werden. Das ist das größte Gift. Hören im Sinne von Gehorchen wäre für jeden, der in einer Depression steckt, ob sie klein oder groß ist, der Weg heraus. Aber wir sind oft so eingepackt von einem System, das uns da erhält, dass wir 100.000 Ausreden haben, nicht gehorchen zu müssen. Und dann kommt noch eine falsch verstandene Vorstellung der Bibel dazu, wo wir sagen, Gott liebt dich so wie du bist. Natürlich stimmt das, aber es verliert trotz seiner Wahrheit, wo es uns in unguten Konstellationen hält und wir deswegen das Leben verpassen. H wie hören ist etwas ganz Wichtiges. Natürlich haben wir auch deswegen mit Gehorchen und Disziplin und all den Dingen eine große Schwierigkeit, weil wir als Land unsere Geschichte des Nationalsozialismus hinter uns haben. Das NS-Regime hat Menschen durch Gehorsam zu schrecklichen Dingen missbraucht. Das steckt uns allen in den Knochen und deswegen machen wir um Sätze wie Disziplin und Gehorsam einen großen Bogen. Ihr alle wisst, dass hier ganz in der Nähe die Musikhochschule ist, ein Monumentalgebäude aus der NS-Zeit. In der Ablehnung von Gehorsam heute mit dem Verweis auf den Nationalsozialismus gewinnt die negative Macht des Dritten Reiches über die Hintertür noch einmal Raum. Denn es ist doch klar und erwiesen, so viele Menschen heute, junge Menschen, scheitern in ihrem Leben, weil sie keine Disziplin auf die Reihe kriegen, weil sie ihren inneren Schweinehund nicht in den Griff kriegen. Sie sehnen sich nach Erfüllung, aber bleiben unbefriedigt und im Gespräch merke ich, sie erleben den Glauben deswegen kraftlos, weil sie völlig außer Acht lassen, was die Bibel an vielen Stellen sagt, was Petrus rät, als gehorsame Kinder, gebt euch nicht den Begierden hin, sondern wie der, der euch berufen hat, heilig ist, so sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Genau darum geht es, wenn unser Predigttext sagt, Israel, du sollst es hören. Vielleicht denkt man, ja, da ist ja von Israel die Rede. Geht es uns überhaupt an? Dazu I, wie ihr seid gemeint. I, wie ihr seid gemeint. Jesus sagt im Blick auf die Bedeutung des Alten Testamentes, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz über die Propheten, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, das Alte aufzulösen, ich bin gekommen, es zu erfüllen. Das heißt, wir können ohne viel theologischen Firlefanz einfach unseren Namen hier eintragen. Wir können sagen, nicht Israel, sondern Erlöserkirche. Du sollst es hören. Du sollst es hören. Der Herr, der Gott deiner Väter, der soll dein Gott sein. Sollst den Gott lieben von ganzem Herzen. Höre, Erlöserkirche, du sollst Gott lieben von ganzem Herzen. In diesen wenigen 7 Sätzen unseres Predigttextes heißt es 15 Mal du, deiner oder dir. Die Bibel redet hier ganz direkt zu jedem von uns. Jeder ist beauftragt, jeder ist gefragt. Die Menschen, mit denen du in Beziehung stehst, ob das deine Kinder sind, ob das deine Enkel sind, ob das Patenkinder sind, ob das Kinder sind, für die du in irgendeiner Form Verantwortung übernommen hast, ob das Arbeitskollegen sind, ob das Menschen in deiner Nachbarschaft sind. Lernen, das zu lieben, was du liebst, werden sie nur, wenn du es ihnen vorlebst. Du wirst durch dein Vorbild weitergeben, was du hast. Du wirst nicht durch dein Reden, durch dein Vorbild. Du wirst durch dein Vorbild Freude am Glauben oder Skepsis weitergeben. Vertrauen oder Misstrauen. Du wirst deinen Kindern oder deinen Geschäftskollegen oder deinen Nachbarn ein Lebenskonzept vorleben, das immer nur das Glas halb leer sieht. Oder du wirst ihnen etwas vorleben, wo die Menschen merken, ja, der hat auch noch Hoffnung und er glaubt, dass nach seinem Horizont noch ein anderer Horizont kommt. Entscheidend ist nicht, was du sagst, sondern was du vorlebst. Aber ihr alle seid berufen, diesen Glauben vorzuleben und so andere im Glauben zu erziehen und anzuleiten. Wann, wo und wie soll ich das tun? Ein letzter Gedanke. Z, nicht wie Schluss, sondern wie zu Hause. Noch einmal Z, Glaubenserziehung, Glaube fängt zu Hause an. Am Ende heißt es, finde ich einen ganz bemerkenswerten Satz, und diese Worte sollst du deinen Kindern einschärfen und reden, wenn du in deinem Haus bist oder unterwegs oder dich niederlegst oder aufstehst. Hier müssen wir in deinem Haus einkringeln. Ich hatte vor einigen Jahren die Politik von unserer Familienministerin, es ist ja ein klein wenig zum Glück leise geworden, unglaublich geärgert. Nicht, weil ich Kinderkrippen nicht auch gut finde, aber diese komplette Konzentration auf ein Modell mit Kinderkrippen, das finde ich unsinnig. Ich finde es nicht gut, wenn man Erziehung so stark delegiert. In Baden-Württemberg gab es bis 1989 ein Programm, das FSJ-Jahre auch in Familien gemacht werden konnten. Das haben wir 2 Jahre wahrgenommen, dann ist das Programm abgeschafft worden. Das wäre so ein Konzept, dass man zum Beispiel Au-pair-Programme, FSJ-Programme tatsächlich für Familien erschwinglich macht. Es wäre ein Konzept, dass die Familie der Erziehungsort bleibt und die Frau trotzdem wieder einen Berufseinstieg bekommen kann. Wenn ich die Bibel recht verstehe, ist ein zweiter Aspekt dazu, Glaube fängt zu Hause an. Wenn ich die Bibel recht verstehe, haben wir Väter die größten Probleme, zu Hause unserer Aufgabe der Glaubenserziehung nachzukommen. Muss ich einfach anerkennen, die Umfragen sind da ganz klar und deutlich. Und auch wenn ich in die Bibel blicke, Paulus mahnt eigentlich nirgendwo die Mütter, aber er mahnt die Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern erzieht sie in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Offensichtlich war da Ermahnungsbedarf. Oder Paulus ist eine mangelhafte Glaubenserziehung, für ihn ist das ein Ausschlusskriterium für Leitungsaufgaben in der Gemeinde. Eingangs habe ich von den Erwartungen gesprochen, dass die Gemeinde Kindern den Glauben beibringt. So, also oft sind es Erwartungen, dass der Pastor das machen soll, was der Klavierlehrer im Blick aufs Klavierspielen macht oder der Reitlehrer im Blick aufs Reiten. Ich habe letzte Woche bereits auf eine Umfrage in Gemeinden hingewiesen. Das Ergebnis, danach sehen etwa die Hälfte der Jugendlichen ihre Mutter als wirklich geistliche Person, aber nicht einmal ein Viertel ihre Väter. 28% der Jugendlichen sagen, sie hätten mit ihrer Mutter über den Glauben geredet. Es ist eine Umfrage, die in Gemeinden gemacht wurde. Aber nicht einmal 13% sagen, ihr Vater habe mit ihnen über den Glauben geredet. Diese Umfragen offenbaren eine große Sprachlosigkeit über den Glauben in unseren Familien. Und da kommen, das muss man einfach anerkennen, aber erst dann kann es ja auch besser werden, kommen wir Männer und Väter absolut am schlechtesten weg. Unser Kirchengründer Wesley wirkt dem entgegen, indem er das Gebet mit der Familie als ein Gnadenmittel und als geistliche Regel erklärt. Die Frage, wie lerne ich mit Gott leben? Wie lerne ich mit Jesus rechnen? Beantwortet die Bibel klar, dass sie sagt, Glaubenserziehung fängt zuallererst zu Hause an. Paulus, der große Missionar, hat einmal einen Satz geschrieben, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Paulus sagt das, obgleich er unglaublich viel Not erlebt hat. Paulus saß oft im Gefängnis. Es war sicher sehr schwer. Und die Gefängnisse dort waren bestimmt nicht gut beheizt und ideal hergerichtet. Aber Paulus, wie er in so einem modrigen Verlies saß, kam plötzlich der Gedanke, wenn ich schon hier sitzen muss und so viel Zeit habe, dann kann ich doch über den christlichen Glauben einmal in Ruhe nachdenken. Und wie er das tut, kommt ihm der Gedanke, Ja, und wenn ich jetzt schon so viel für mich an neuen Zusammenhängen erschlossen habe, dann schreibe ich es auf. Und wer es aufschreibt, kommt ihm der Gedanke, ja Mensch, draußen sind so viele von meinen jungen Gemeinden, die bräuchten so eine Zusammenfassung, ganz wichtig. Und dann schreibt er Briefe. Und so schickt er der Gemeinde, zum Beispiel in Philippi, einen Brief, der bis heute für uns von großer Bedeutung ist. So folgte Gutes selbst aus der Gefangenschaft. Und Paulus kann in seinem letzten Brief kühn sagen, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Sicher hat jeder von euch schon mal partiell erlebt, dass eine ganz schwierige Situation, wo ich heute noch dachte, das stinkt mir furchtbar, plötzlich am nächsten Tag sich sogar als ein Vorteil entpuppt hat. In den letzten zwei Wochen haben etliche Leute nachgefragt, wie es bei uns in der Kinder- und Jugendarbeit weitergehen kann, wenn die zweite Stelle unbesetzt ist. Zugegeben, das ist sicher nicht ideal. Das haben wir uns auch nicht so geplant oder gewünscht. Aber so ist es jetzt eben. Wie gehen wir damit um? Wir haben zwei Möglichkeiten. Wir können uns darüber empören, wir können lamentieren, wir können uns im Kreis drehen, wir können uns bedauern und sagen, wie schwer wir es haben. Wie ich die Predigt vorbereitet habe, kam mir der Gedanke, möchte Gott uns vielleicht helfen, die Glaubenserziehung als Gemeindefamilie zu optimieren, bevor wir wieder einen hauptamtlichen Mitarbeiter haben. Möchte Gott uns vielleicht sogar davor bewahren, dass wir Glaubenserziehung zu schnell delegieren? Ja, möchte er in einer Zeit, wo sich die Sozialform der Familie aufzulösen scheint, dass wir begreifen, was er als Urbild aller Gemeinschaft vorgegeben hat und dass wir hier als Gemeinde wirklich eine Gegenkultur einrichten, die sich an diesem Bild orientiert? Will Gott uns lehren, welches große Potenzial er in unsere konkrete Gemeindefamilie hineingelegt hat, wenn wir bereit sind, uns als ein Leib mit Gliedern zu sehen? Unser Thema heute lautet Glaubenserziehung oder wie lerne ich in der Familie mit Gott oder mit Jesus zu rechnen? Die Bibel sagt, indem wir es tun. Amen. Ich möchte mit uns beten. Guter Gott, ich möchte dir ganz herzlich danken, dass du uns in dieser Welt nicht allein lässt, sondern dass du uns mit Visionen ausgestattet hast, mit Bildern, die Leitcharakter haben, an denen wir uns orientieren können und an denen wir merken, dass unser gesunder Menschenverstand sagt, wenn wir auf diesem Weg gehen, dann wird das tragfähig sein. Und ich möchte dir ganz herzlich danken für deinen Sohn Jesus Christus, der uns ein lebendiges Beispiel war, wie es funktionieren kann, nach diesem Leitbild zu leben. Und ich möchte dir danken für jeden, der heute Morgen hier ist, dass wir diesen Gottesdienst feiern und dass wir uns heute mit diesen Visionen auseinandersetzen können. Herr, du weißt, wie es manchmal nicht einfach ist, dass das Zusammenspiel der Generationen funktioniert. Nicht in der Familie, nicht in der Gemeinde, nicht in der Nachbarschaft, nicht am Arbeitsplatz. Herr, oft knirscht es und macht Probleme. Ich möchte dich bitten, dass wo wir Probleme feststellen, dass wir nicht bei diesen Problemen stehen bleiben, sondern dass wir uns inspirieren lassen an dem Leitbild, das du uns gegeben hast. Herr, du weißt auch, wie groß die Versuchungen sind, dass wir die schwere Aufgabe des Zusammenlebens als Familie, dass wir dem entfliehen und uns in Milieus flüchten, wo lauter gleichgestrickte Leute sind. Du weißt, dass wir im Grunde genommen genau wissen, dass das nicht trägt und trotzdem erliegen wir oft dieser Versuchung. Herr, es ist der Teufel, der uns da versucht und ich möchte dich bitten, dass du uns in solchen Versuchungen stark machst, dass du uns Kraft gibst, dem zu widerstehen und dass du uns auch Mut gibst, dort, wo es zu Streit oder Konflikten kommt, einen neuen Anfang zu machen. Hab Dank für deine Kraft, die du uns gibst, die größer ist als unsere Kraft und dass wir erfahren haben, dass wir in deiner Kraft auch Mauern überspringen können. Auch Mauern, die in unseren Beziehungen sind. Herr, du weißt, wie manche oft kraftlos sind. Sie wissen, was notwendig wäre, was gut wäre, und doch fehlt ihnen die Kraft oder der Mut, der Elan. Die möchte ich einfach bitten, dass sie sich getrauen, dort, wo sie nicht weiterkommen, die Hände zu falten und dich um Hilfe zu bitten. Zu glauben und zu vertrauen, dass du sie errettest und sie den Punkt erleben lässt, wo sie dann plötzlich dich preisen und erstaunt sind, wie du uns vorausgehst und Wege und Türen öffnest. Herr Jesus, so möchte ich dich bitten, dass du in unsere Beziehungen kommst, dass du in sie kommst und sie erneuerst mit deinem Geist, mit deiner Liebe, mit deiner Kraft. Amen.